Wagner on Air, der Podcast des Richard Wagner Verband Hannover.
Guten Abend, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Heute mit einem Gesprächsgast, der sich seit vielen Jahren auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit Richard Wagner beschäftigt, der in gewisser Weise auch ein Gesicht der Bayreuther Festspiele ist, weil er die Live-Übertragungen der Aufführungen seit vielen Jahren moderiert. Und seine jüngste Beschäftigung mit Richard Wagner und allem drumherum ist vor wenigen Wochen in die Kinos gekommen, nämlich sein Film Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt. Ich freue mich sehr, dass er sich heute Abend die Zeit für dieses Gespräch nimmt und sage guten Abend nach Wien zu Axel Brüggemann.
Hallo Herr Schütte, schönen guten Abend.
Wir haben viele Möglichkeiten, viele Ansatzpunkte über Richard Wagner zu sprechen. Ich würde sagen, beginnen wir mal ganz bei Null. Wann, wo und wie ist Richard Wagner in Ihr Leben getreten?
In meinem Leben spielte er relativ früh eine Rolle, aber nicht der erste. Ich bin aufgewachsen eigentlich als Operettenfan und das war in der Grundschule schon ein bisschen strange, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich mich aber weiterentwickelt und bin weitergegangen zum großen Verdi-Fan, bis ich Viktor Schiering getroffen habe, einen Mitschüler von mir. Das muss so Anfang Oberstufe gewesen sein, der gesagt hat, was hast du eigentlich für einen schlechten Musikgeschmack? Hast du noch nie Wagner gehört? Dann habe ich gesagt, nee, das war mir schwer und zu laut. Und dann kam das ganze Vorurteil. Und dann hat er gesagt, komm, wir fahren mit dem Zug von Bremen nach Hamburg. Und da gab es dann die Tristan-Aufführung von Ruth Berghaus auf dem Mond. Und da war es um mich geschehen. Und dann sind wir regelmäßig noch zum alten Götz-Friedrich-Ring gefahren und haben eigentlich unsere Abiturjahrgänge, die drei Jahrgänge, eigentlich in Opernhäusern in Deutschland und dann auch in Europa verbracht und haben Wagner-Oper geguckt. Also er kam spät, aber er kam als Hammer.
Und wann ist die Idee in Ihnen gereift, entstanden, sich nicht nur als begeisterter Operngänger mit Richard Wagner zu beschäftigen, sondern auch beruflich etwas in diese Richtung zu machen?
Naja, da rutscht man ja so rein. Ja. Also es war für mich immer klar, dass ich kein Musiker werden will. Ich spiele Geige, ich spiele ein bisschen Klavier, ich habe Musikwissenschaft studiert. Aber mir war immer klar, dass ich nicht dafür geboren wurde, Musik zu machen, sondern dass das Wort eigentlich meine Kunst ist. Und ich habe es immer schon spannend gefunden, Worte über Musik zu finden. Weil das ist ja eigentlich eine absurde Kritiker sein, das ist eine absurde Zunft. Also wir müssen ja versuchen, einen Opernabend, den wir sehen, den wir hören, der unglaublich tiefe Eindrücke auf uns hinterlässt, dann nur in Buchstaben irgendwie zu erklären. Also wir müssen das, was wir gehört und gesehen haben, lesbar machen und durchs Lesen wieder zum Leben erwecken. Das ist alleine schon eine Kunst. Und da Wagner in meinem Leben immer wichtig war, gehört natürlich dann auch irgendwann dazu, über Wagner zu schreiben. Und ich habe gemerkt, dass dieser Typ einfach nicht loslässt. Also Richard Wagner ist so unglaublich groß und erfordert wahnsinnig viel von uns. Und ich habe irgendwann für mich so beschrieben, es gibt keinen anderen Komponisten, der so sehr fordert, erstmal unser Denken abzugeben an der Oper. Also eine Wagner-Oper muss man sich aufgeben, da muss man in einen Rausch reinkommen und nach 5 Stunden sitzt man dann so vorm Scherbenhaufen über einem eigenen Spiegelbild. So kommt mir das immer vor. Und dann sammelt man das halt wieder auf. Also es gehört wahnsinnig gut dazu, Wagnerianer zu sein. Und darüber zu schreiben, ist natürlich unglaublich spannend. Mit der Große, wie ich mich mit dem vergleichen will, aber Vorbilder, die alle ihren eigenen Wahn an Wagner verarbeitet hat. Das fing an bei Nietzsche, das geht weiter, Thomas Mann, George Bernard Shaw. Also all diese Leute haben ja mit ihrer Liebe zu Wagner auch gerungen, und sich auch immer selbst hinterfragt, warum dieser Typ Musik? Und ich glaube, irgendwann kann ich mir diese Frage dann auch stellen. Ja.
Alles, was Sie gerade gesagt haben, läuft ja zusammen, dass Wagner etwas Drogisches hat. Kann man überhaupt genau fassen oder können Sie für sich etwas konkreter sagen, was dieses Drogische ausmacht? Ist es vor allem die Musik? Ist es der Text? Ist es die Verbindung aus beidem? Kann man das überhaupt, können Sie das überhaupt für sich näher definieren oder ist es schwierig zu sagen, was genau das eigentlich ist?
Ja, ich glaube, findet wie so vieles bei Wagner auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt. Also natürlich ist es die Musik, ja. Also die Musik, die mit ihren Leitmotiven, aber auch mit der Chromatik, mit der Nicht-Aufgelöstheit, also die spielt ja immer sozusagen mit dieser Sehnsucht nach Auflösung. Also bei Tristan haben wir das ja 5 Stunden lang, bis dieser blöde Tristan-Akkord sich endlich mal auflöst und dann sind die auch noch tot, ja. Also das ist ja relativ unbefriedigend, so eine Nummer. Also dieses ewige Hoffen auf Erlösung, das musikalisch angelegt ist, ist mit Sicherheit eine Ebene. Die andere Ebene ist dieser ganze Kosmos Richard Wagner. Also da haben wir es ja zu tun bei Parsifal mit Buddhismus. Wir haben es bei Parsifal, nehmen wir nur Parsifal, da haben wir es zu tun mit dem Christentum natürlich, mit der Erlösung, mit der Frage von Katharsis. Wir haben es zu tun mit Vegetariern, wir haben es zu tun mit allem drum und dran. Also der zimmert sich sozusagen ein Weltbild zusammen, das aus allen Versatzstücken von Weltbildern besteht, die wir so kennen. Und ich glaube, das an sich ist drogisch und eine Faszination, weil wir auch da immer wieder denken, wir können irgendwas greifen und dann merken wir, es ist nicht zu greifen. Also was zum Beispiel, was ist denn der Ring? Ist der Ring ein sozialistisches Stück? Ist er ein nationalistisches Stück? Ist er ein demokratisches Stück? Es gibt für alles Anhaltspunkte und alles existiert so parallel. Das war übrigens auch die Frage für den Film, ja, also der unter dem Motto Weltreligion Wagner angedacht wurde. Also wie kann es sein, dass Kommunisten, Faschisten und Demokraten Wagner toll finden? Wie kann es sein, dass Juden, Moslems und Christen Wagner toll finden? Also ich glaube, das hat was mit diesem Drogischen, wie Sie das nennen, Herr Schütter, auch zu tun. Wir wissen nicht genau, wo wir sind und das ist vielleicht die beste Beschreibung, es ist ein dauerndes Taumeln in Wagners Werken. Wir finden nie Halt. Wir glauben uns sicher, wir denken, wir wissen, wer gut und wer böse ist und es dreht sich schon wieder. Also wir sind eigentlich auf so einem dauernden Karussell. Und wenn wir fertig sind, das kennen Sie, also meine Tochter ist 5 Jahre, wenn wir so auf so ein Karussell gehen, dann springt man runter und dann taumelt man noch so eine halbe Stunde durch die Welt, weil man nicht weiß, wo man eigentlich ist. Und so geht es mir jedenfalls nach Wagner-Opern immer. Das ist ein toller Zustand, weil der uns auf uns selbst zurückwirft. Und das ist der große Unterschied. Also warum gibt es nicht Bachianer oder Mozartianer? Weil die, also Mozart vor allen Dingen liebt all seine Charaktere. Selbst in Don Giovanni. Und Wagner spielt mit seinen Charakteren und er gibt ihnen Stereotype, die aber sozusagen oft nur ein Als-Ob sind. Und dieser ganze, also man kommt sich immer vor wie so auf der Blumenwiese bei Parsifal. Man denkt immer, ah, da ist die schöne Blume, ich pflück sie mal. Und dann hat man sie in der Hand und lässt sie schon wieder verwolken. Ja, also das ist, man kommt da nicht zu lange. Man kriegt keinen Griff auf.
Als in meiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied in einem Richard-Wagner-Verband bekomme, immer mal wieder die Frage gestellt, ob ich denn ein Lieblingsstück habe oder ein Stück von Wagner, was mich besonders fasziniert. Und wenn ich dann anfange, darüber nachzudenken, dann muss ich eigentlich sagen, es ist schwierig. Also je tiefer man einsteigt, desto mehr findet man ja eigentlich immer wieder. Und ich kann eigentlich diese Frage nur beantworten. Also natürlich gibt es schon Werke, von denen ich sagen kann, ich suche besonders häufig die Möglichkeit, sie zu sehen. Das bedeutet aber nicht, dass wenn ich ein anderes Stück sehe, dass es mich deswegen in dem Augenblick weniger fasziniert. Können Sie für sich einen Favoriten nennen oder geht es Ihnen da vielleicht ähnlich?
Bruckners 4. Sinfonie ist am besten das beste Wagner-Stück wahrscheinlich, ja. Nein, es geht mir eigentlich genauso wie Ihnen. Ich habe vorgestern gerade im RBB-Radio die Live-Übertragung des Ringes aus der Deutschen Oper gehört und da war die Götterdämmerung und bam, war ich wieder in der Götterdämmerung drin. Habe ich schon lange nicht mehr bewusst gehört, die Götterdämmerung. Es ist schon immer so ein bisschen anlassbezogen. Also für einen Karfreitag, ich bin nicht wirklich gläubig, aber Karfreitag ohne Parsifal ist für mich eigentlich nicht vorstellbar. Ja? Also gerne im Opernhaus, notfalls aber auch vorm Beamer auf dem Sofa. für mich ist, ich glaube tatsächlich, Basketball der Dreh- und Angelpunkt. Ich finde es auch so schön in diesem Film, da sagt irgendein Dirigent, ja, ich habe das jetzt schon 100-mal dirigiert, aber ich weiß immer nicht, worum es geht. Ich würde es anders formulieren, ich habe es schon 100-mal gesehen und ich finde immer wieder was Neues. Ja.
Absolut.
Aber ich finde auch, wenn ich dann so einen Kratzer Tannenhäuser in Bayreuth sehe, erzählt der mir plötzlich die Geschichte auch schon wieder anders, wo ich denke, Mensch, das habe ich doch eigentlich jetzt schon, also das ist eine Easygoing-Oper, habe ich doch eigentlich alles durchschaut. Nee, habe ich dann auch nicht. Und ja, so geht es mir dann wie Ihnen auch. Das Lustige ist, wenn Sie mich fragen würden, welche Oper ich mit auf die einsame Insel nehmen würde, ich glaube, dann wäre gar keine Wagner-Oper dabei. Das wäre mir zu anstrengend. Ich glaube, da wäre ich dann tatsächlich lieber bei Mozart.
Sie haben zwei Bücher über Richard Wagner geschrieben. Das zweite davon ist eine Biografie, Genie und Wahn, die sich aber, wenn ich das richtig verstanden habe, an ein jüngeres Wagner-Publikum richtet. Sie haben durch die Moderation zunächst der Public Viewings in Bayreuth und dann auch die Moderation der Live-Übertragungen sehr viel getan, dass das Geschehen vom grünen Hügel an ein möglichst breites Publikum heranzutragen. Wir sind als Richard Wagner Verbände ja auch immer wieder mit dem in Anführungszeichen Vorwurf konfrontiert, Richard Wagner sei doch eine sehr elitäre Sache oder die Beschäftigung mit seinem Werk. Wenn man ein bisschen auf das schaut, was Sie für Richard Wagner getan haben, kann einem so ein bisschen der Eindruck aufkommen, dass es Ihnen auch wichtig ist zu zeigen, nee, das stimmt nicht. Richard Wagner ist etwas eigentlich für jeden, der Lust hat, sich damit zu beschäftigen, unabhängig auch zum Beispiel von der Frage des Alters. Ist das ein richtiger Eindruck, den ich da gewonnen habe und warum ist Ihnen das so wichtig?
Ja, es ist der richtige Eindruck. Ich finde, zu einer guten Pubertät gehören drei Sachen, Dostojewski, Pickel und Wagner. Ja, also wenn man sozusagen lost in space ist, dann gehört dazu auch Tristan und Isolde. Ich finde, das hilft schon, also weil Sie gefragt haben, wie ist mein Wagner-Leben gewesen? Das fing in der Pubertät halt an und das hat mir sehr geholfen, dass ich weiß, dass es noch jemand anders, der denkt, das ist alles nicht bewältigbar, das mit der Liebe und sowas. Ich glaube tatsächlich, Wagners Opern sind so handfest und so in unserem Alltag und mit unserer Individualität behaftet, dass der Zugang ein komplett automatischer ist. Ich glaube auch nicht, dass man lange Leute vorbereiten muss auf Wagner. Also nennen Sie mir die Oper und ich sage Ihnen, wo die Parallele zu jedem Leben von uns allen sein kann. Die Liebe, die wir nicht... Also interessant, ja, also in dem Film reisen wir ja durch die ganze Welt. Also die Black Community in New Jersey sagt, ey, der Ring ist für uns Schwarzen super, weil wir sehen die da oben, uns da unten. Die Leute gucken und wollen deine Frau haben. Das sind Probleme, die wir hier in New Jersey auf der Straße kennen. Die Leute in Tokio sagen, Wagner ist ganz toll, weil es ist Hochkultur, das bildet unsere Schüler. Der Scheich in Abu Dhabi sagt, Wagner ist ganz toll, weil das erinnert mich an den Koran und an die Suren, weil gesungen wird und der Text in einer Einheit sind. Sozusagen jeder findet sozusagen seinen eigenen Zugang zu Wagner und ich glaube, das ist ja auch, was Wagner wollte. Also Wagner hat viel geschrieben und viel gedacht und viel versucht, philosophisch sich zu äußern und auch viele Philosophen gelesen, von Feuerbach oder Schopenhauer bis zu, wissen wir alles. Aber ich glaube, die Opern, nehmen wir so einen Ring, die sind ja wahnsinnig handfest. Da ist ein Typ, der wird von den Frauen verstoßen, er schwört der Liebe ab, er will das Gold haben, versündigt sich an der Natur. Also das sind ja alles Probleme von Friday for Future, wie heißt das, bis zur Liebe ist ja alles da ganz konkret drin. Also ja, Sie haben recht und meine Aufgabe sehe ich schon darin, einfach mal wegzuwischen, dieses ganze Kopfkonstrukt darum, um zu sagen, das geht dich an und vielleicht findest du da was für dein Leben. Und dieses Buch Wales und Gellberg, was Sie gesagt haben, Genie und Wahn, richtet sich an Jugendliche, aber da geht es auch darum, um die Frage, was ist denn das denn für ein Kosmos? Warum spricht uns Wagner denn an? Und da ist meine Antwort, Wagner war nie, auch im Film übrigens, Wagner war nie ideologisch. sondern Wagner war ein unglaublicher Egoist. Ja? Er war ein Egozentriker. Wenn der kein Geld hatte, wollte er, dass das Geld abgeschafft wurde. Wenn Ludwig II., der Märchenkönig, ihm Geld gegeben hat, war er Monarchist. Hatte er das nicht, war er Revolutionär. Waren die Studenten unterwegs, war er Nationalist. Also Wagner war erschreckend, genial, frech, egoistisch. Ja? Und egoistisch bedeutet, ich kann mich natürlich auch in ganz vielen da sehen, weil er jedes seiner Probleme zum Weltproblem macht. Und da fühle ich mich natürlich ernst genommen als Zuschauer, der so eine Oper anguckt und sagt, das hat was mit mir zu tun. Und ich sage, ja, das hat was mit mir zu tun. Kenne ich. Alle, so, wir fühlen Liebe oder verlassen werden oder was weiß ich was, immer als hätte das nie jemand anderes erlebt. Die Wahrheit ist, jeder Mensch kennt diese Gefühle. Tod, Trauer, Liebe, Eifersucht. Und Wagner hat es halt geschafft, die sozusagen global zu besprechen, so dass wir sie relativ einfach verstehen können.
Jetzt haben Sie schon so oft stichwortartig Ihren Film erwähnt, dass wir jetzt endlich auf dieses Thema kommen wollen. Bevor ich Ihnen die erste Frage dazu stelle, möchte ich an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass natürlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gerne, wenn sie eine Frage an Herrn Brüggemann haben, die sie formulieren können. Wir sammeln die und also es geht nicht unter und wir würden uns dann eher so zum Ende darum kümmern, über die Fragen zu sprechen. Vor wenigen Wochen ist Ihr Film in die Kinos gekommen. Die erste Frage. Es gab relativ viel Resonanz in den Medien, auch durch das Publikum, die den Film gesehen haben. Sind Sie mit der Resonanz auf den Film zufrieden? War das das, was Sie sich gewünscht haben?
Es war besser, als ich mir gewünscht habe. Also man weiß ja, wenn man sich, das weiß ich von den Büchern, wenn man sich sozusagen mit Wagner beschäftigt und irgendwie versucht, etwas zu erklären, ist das ja immer, als würde man sozusagen wie in der katholischen Kirche sich mit dem Papst auseinandersetzen. Und es gibt wahnsinnig viele Päpste, viele Wagner-Päpste. Und deshalb gibt es auch viele Animositäten und viele unterschiedliche Blickwinkel. Und man ist es gewohnt, als jemand, der über Wagner schreibt, angefeindet zu werden. Und ich war erstaunt, dass das mit dem Film sehr wenig passiert ist. Also sowohl die großen Zeitungen von der Welt, FAZ, was weiß ich was, Titelthesen, Temperamente, Deutschlandfunk, Deutschlandradio, auch wir Journalisten untereinander sind ja nicht immer Freunde. Ja? Aber ich war schon erstaunt, wie positiv die Kritik war. Und ich habe mir das inzwischen auch ein bisschen vielleicht so zusammengereimt, weil der Film versucht, ich sage immer, mit dem Auge Mozarts Wagner zu erklären. Der zeigt ja, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ganz viele Freaks und Wagnerianer, die aber nicht kommentiert werden. Und ich glaube, gerade in so einer Zeit, in der wir leben, in der wir versuchen, in Gruppen gegeneinander zu kämpfen, ist ja egal, bist du Impfgegner, bist du nicht Impfgegner, bist du rechts oder links, bist du für das oder gegen das. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der alles kommentiert wird. Und dieser Film, man hört mich überhaupt nicht, ich nehme keine Haltung ein, sondern ich zeige nur unterschiedliche Menschen und lasse sie in ihren Gegensätzen stehen. Und ich glaube, das trifft vielleicht auch gerade den Zeitgeist, dass nicht alles immer tot kommentiert werden muss, sondern dass wir uns freuen können an der Begeisterung von Menschen. Ich glaube, das ist, was den Film dann doch lustigerweise und, ja, muss ich sagen, schönerweise auch erfolgreich gemacht hat. Ja.
Was genau, Sie haben es gerade zwischen den Zeilen schon so ein bisschen angedeutet, aber ich frage Sie trotzdem nochmal konkret, was genau hat Sie angetrieben, diesen Film zu machen? Was möchten Sie mit diesem Film zeigen?
Ja, es war tatsächlich, der offizielle Titel ist ja Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt. Mein inoffizieller, so ein Titel kommt ja dann immer irgendwie, weil die Marketingleute und irgendwie müssen die, muss der verkauft werden und international sein. Gemacht und gedreht wurde der Film mit dem Arbeitstitel Weltreligion Wagner. Und da war sozusagen die Frage, wir gehen zum Heiligen Gral und finden da, dank Katharina Wagner, die uns wirklich alle Türen in Bayreuth geöffnet hat, sozusagen Bilder, die es noch nie gab. Journalisten wurden da ja nie zugelassen bei Proben in Bayreuth, hinter den Kulissen, bei Regiearbeit, bei Dirigentenworkshops und so weiter und so fort. Und vom Heiligen Gral gehen wir in die Welt und gucken uns an, wie denn Wagner rezipiert wird in unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Religionen, mit unterschiedlichen Traditionen. Also wir sind, habe ich ja schon gesagt, in Abu Dhabi, in Israel, in Riga, in Tokio, in New Jersey und treffen dort ganz verschiedene Wagnerianer. Das war die Idee dieses Films. Wie kann es sein, dass so viele unterschiedliche Menschen vom gleichen, von der gleichen Musik und vom gleichen Künstler begeistert werden, die sich im normalen Leben, der Jude und der Moslem, der Kommunist und der Kapitalist, eigentlich als Feinde gegenüberstehen? Die Idee war, all diese Protagonisten am Ende des Films zusammen ins Haus Wahnfried zum Herrn Friedrich zu bringen. Diese Idee ging leider nicht auf, da wir dieses bescheuerte Virus gerade haben. Aber das war so die Idee, so einen ökumenischen Wagner-Gottesdienst mit allen Religionen und allen Menschen zu machen.
Also, Sie wollten vor allem oder auch Menschen, die eine große Faszination für Wagner haben, einfach Raum geben, über diese Faszination zu sprechen und zu sagen, warum das so ist. Welche Stimmen sind Ihnen selbst dabei am meisten im Gedächtnis geblieben? Welches Statement zu Wagner hat Sie vielleicht am meisten beeindruckt?
Das waren sehr überraschend. Also nochmal, das muss man ja auch aufteilen, nochmal in diesen Inner Circle Bayreuther Festspiele, wo natürlich ein Thielemann sehr klug über Wagner redet, ein Barry Kosky als Regisseur sehr kluge Sachen über Wagner sagt, Katharina Wagner natürlich über die Bürde spricht, wie es ist, eine Wagnerin, die ist ja keine Wagnerianerin, sie ist ja eine Wagner zu sein, so heißt es dann da, genau. Und dann diese Weltreise mit diesen ganzen oft laienhaft begeisterten Menschen von Wagner, ja, also wir haben dann ja auch das Ehepaar Rauch, das sind die Metzger in Bayreuth getroffen, weil die beherbergen Festspielgäste, den Souffleur oder die Souffleure der Festspiele. Da ist abends im Wohnzimmer der Rauchs, wo man, glaube ich, für 30 Euro übernachten konnte oder sowas, da ist das wahre Bayreuth. Und das sind zwei Sätze, die vielleicht für mich geblieben sind. Einer kommt von Herrn Rauch, von dem Metzger, der besser als jeder Dirigent für mich beschreibt, wie Wagners Musik funktioniert, indem er sagt, es ist dieses Wasser, das kommt auf mich zu und dann die Wellen, die werden immer größer und dann geht das wieder weg und dann kommt das wieder. Und ich finde toll, ja, also sozusagen einer, der überhaupt nichts mit Musik zu tun hat, findet großartige Worte, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, wie schwer es ist, Worte über Musik zu finden, über Wagner. Und der zweite wichtige Satz und eigentlich so ein der wirklich wichtige Satz in diesem Film ist für mich von Alex Ross, von dem Wagner-Biografen. Da geht es auch um den Antisemitismus, um Israel und so weiter und so fort. Und er sagt, wir werden immer eine Uncomfortableness mit Wagner haben. Also wir werden uns nie komfortabel mit Wagner fühlen. Wir werden nie glücklich sein, nur mit Wagner, sondern es gehört auch immer ein bisschen Ambivalenz dazu. Und es geht nicht nur um Antisemitismus, sondern es geht eben auch um diese ganzen Fragen, worüber wir schon geredet haben, dass die Puzzleteile nicht immer passen bei Wagner. Ja? Dass es so viel Offenheiten gibt, in die wir uns selber einbringen müssen, mit unseren Problemen, in denen wir ehrlich zu uns sein müssen. Und ich glaube, das ist ein großer Satz für mich. Wagner kannst du nicht greifen, du kannst ihn nicht glätten, du kannst ihn nicht schön bügeln. Er wird niemals eine Tapete sein, wie Bach, ja, der im Klassikradio hoch und runter gespielt wird, weil wenn wir die Wohnung streichen, hören wir Bach, aber keiner streicht die Wohnung beim Parsifal. Ja? Da sitze ich nicht am Sofa und höre mir Parsifal an. Also es bleibt diese Uncomfortableness und das finde ich den Schlüsselsatz, den Alex Ross in diesem Film sagte.
Ja. Sie haben jetzt schon ein paar Mal den Begriff Wagnerianer verwendet. Das ist ja ein Begriff, der irgendwie auch nicht so ganz einfach zu definieren ist. Was bedeutet es, ich fange anders an. Halten Sie den Begriff Wagnerianer für neutral oder hat er einen Beigeschmack?
Da ist wieder die Ambivalenz. Ich glaube, das hängt von dem ab, dessen Ohren diesen Begriff hören. Ich glaube, für viele hat er mit Sicherheit einen Beigeschmack. Ich nehme ihn als Arbeitsbegriff. Ja, also für mich ist ein Wagnerianer erst einmal ein Liebhaber der Wagner-Musik. Ich weiß, dass das viele anders sehen, aber für mich ist er erstmal ein Arbeitsbegriff. Und damit ist er auch erstmal vollkommen neutral. Ja, also es ist sozusagen einer, der über das Normale hinaus sich und sein Leben Wagner widmet. So, das ist für mich ein Wagnerianer. Und dann gibt es Wagnerianer, die haben nicht mehr alle Tassen am Helm. Und dann gibt es Wagnerianer, die sind wahnsinnig begeistert. Es gibt verrückte Wagnerianer, es gibt rechte, linke, irgendwas Wagnerianer. Das ist dann erstmal so ein Spiegelbild der ganzen Welt, glaube ich. Mhm. Ja, also für mich ist das ein neutraler Begriff. Ich weiß, dass der nicht überall so gesehen wird, aber für mich ist das hier auf jeden Fall ein Mensch, der Leidenschaft hat. Und ich habe eben schon gesagt, der auch bereit ist, für die Musik erstmal sozusagen sich selbst in den Hintergrund zu stellen und sich hinzugeben. Das, glaube ich, ist tatsächlich ein Charaktermerkmal eines Wagnerianers, wie ich ihn verstehe. Und das kann man jetzt sagen, der ist ja blöde, weil der will nicht denken. Oder man kann auch sagen, der ist mutig, sein Ich erstmal zurückzunehmen und dann erst wieder sein Gehirn einzuschalten. Aber die Interpretation überlasse ich jedem. Ich halte mich für einen Wagnerianer.
Wir als Richard Wagner, also nicht nur als Richard Wagner Verband Hannover, sondern
sind Sie Wagnerianer?
Für uns.
Bitte? Sind Sie Wagnerianer?
Ja, absolut.
Ja, sehen Sie auch, oder?
Ich finde auch nicht, fühlte das auch keinen, also für mich hat es keine negative Komponente. Also ich kann das gut und gerne behaupten. Ja, ich bin's. Und wenn mich jemand denn für Spinnert hält, dann ist das eben so.
Umso besser, genau.
Also wir als Richard Wagner Verbände, ich spreche jetzt mal für alle, wir sind ja so ein bisschen, gelten ja so ein bisschen als die Sammelbecken für die Wagnerianer dieser Welt. Wann sind Sie das erste Mal in Kontakt gekommen mit einem Richard Wagner Verband und welche Rolle haben die Verbände oder auch der Richard Wagner Verband International, der Dachverband, ja auch für ihre Arbeit jetzt an dem Film gespielt?
Na, das erste Mal in Kontakt getreten oder gekommen, weil ich wurde sozusagen berufen, war der Wagner-Verband in meiner Heimatstadt natürlich, Wagner-Verband Bremen. Da ist die wunderbare Frau Fischer-Thein gewesen, die Chefin. Wir haben uns immer im Marriott-Hotel getroffen. Ich habe dort meine Filme vorgestellt. Ich habe dort viele Diskussionsrunden gehabt. Ich habe auch die Stipendiaten getroffen und fand das immer eine, ja, leicht überalterte, aber eine unglaublich engagierte Form des Zusammenseins. Und das geht ja nicht nur, dass man irgendwie Kaffeekränzchen hat und sich über irgendwas austauscht, sondern es wurden ja auch wirklich Fahrten zu fast allen Wagner-Opern in Norddeutschland und dann auch darüber hinaus gemacht. Und ich finde das Engagement von Wagner-Verbänden in Bayreuth wunderbar. Die Vorsitzende des Wagner-Verbandes in Bayreuth macht eine wunderbare Arbeit mit den Stipendiaten, die Leiterin der Stipendiaten, des Stipendiatenprogramms. Also ich finde, da gibt es ganz viele Aspekte, die über Vereinsmeierei, wie man es ja so manchmal sagt, hinausgehen. Und ich schmunzel ja in meinem Film auch ein bisschen über die Wagnerianer. Also der Film fängt an in Venedig, im Palazzo Vendramin, bei der vorletzten Jahreshauptversammlung des Wagnerverbandes International. Und er fängt damit an, dass ältere Herrschaften diese Treppen im Palazzo wirklich schweren Fußes hinauf pilgern. Ja? Und ich finde dieses Bild bezeichnend, weil es sind ältere Herrschaften, durchaus gebrechliche Herrschaften, die aber wie auf einen Mount Everest hinaufsteigen, um noch einmal sozusagen ihre Leidenschaft zu erleben und in diesen Räumen zu sein, in denen Wagner gestorben ist, um mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Und dafür nehmen sie einfach wahnsinnig viel Körperliches auch auf sich. Und das finde ich unglaublich bewundernswert. Deshalb so sehr meine Leidenschaft ist, junge Leute an Wagner zu bringen, so sehr finde ich es auch großartig, wenn ältere Menschen noch immer die Kraft haben, sich mit 80 Jahren in den Zug zu setzen, nach Venedig zu fahren und zum Wagner-Treffen zu gehen. Also muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut. Ich finde das, ich finde das großartig.
Das kann ich von meinen eigenen Erfahrungen absolut nur bestätigen. Ja, das ist eine ganz besondere Eigenschaft auch und könnte einen fast zu der Vermutung verleiten, dass die Beschäftigung mit Richard Wagner vielleicht auch ein bisschen dabei hilft, jung zu bleiben.
Das glaube ich durchaus. Das glaube ich durchaus. Also das, ganz im Ernst glaube ich. Und ich glaube, was man wirklich nicht unterschätzen kann, also jeder Verein hat Probleme. Ja? Gehen Sie in einen Kegelverein, gehen Sie in einen Fußballverein, gehen Sie so. Und man hat da auch immer mit demokratischen Strukturen zu tun. Der eine ist dafür, der andere ist dafür und es müssen sich dann halt viele tausend Leute auf irgendwas einigen. Da gibt es Streitereien, da gibt es Flügel, da gibt es alles. Gut so. Gut so, weil es wird sozusagen darüber diskutiert, immer wieder, wie positionieren wir oder wollen wir als Wagner-Verband Wagner positionieren. Das sind doch tolle Diskussionen, ja? Weil sie einfach auch zeigen, dass wir Wagner immer wieder in der Gegenwart verankern müssen und dass es da die ganz normalen Miefigkeiten eines Vereinslebens gibt und auch die ganz normalen Flügelkämpfe eines Vereinslebens gibt, dass man nicht mit jedem im Verein gleich Freund ist, weil man im gleichen, ich bin auch nicht Freund mit jedem in meinem Tennisverein. Also da gibt es auch Idioten, die ich doof finde und die mich doof finden auch. Man glaubt es ja gar nicht, aber das ist so.
Die Besonderheit Richard Wagners ist ja eben auch, kommen wir mal langsam auf das Thema Bayreuth, ist ja eben auch, dass es dieses Haus in Bayreuth gibt und dieses Festival, was sich ausschließlich diesem Komponisten widmet und im Grunde ja ein Ort, der auch für dieses weltweit einmalige Opernfestival lebt. Es gibt ja immer mal wieder Gespräche, Gedanken in die Richtung, die Bayreuther Festspiele auch für andere Werke zu öffnen, das Festspielhaus auch mal vielleicht außerhalb der Festspielzeit für irgendetwas zu nutzen. Das würde natürlich in gewisser Weise an der Einmaligkeit, an der Solidarität dieses Ortes und der Solitär.
Der Einzigartigkeit, ich sagen. Ja. Bleiben wir deutsch.
Würde ja durchaus etwas ein bisschen daran kratzen. Wie stehen Sie zu solchen Gedanken? Darf Bayreuth nicht vielleicht doch einfach so oder sollte es nicht einfach so in der Einmaligkeit bleiben? Und ist es dafür vielleicht auch in Ordnung, dass in dem Festspielhaus wirklich nur 5 Wochen im Jahr Aufführungen stattfinden?
Also ich weiß, Sie haben eben schon gesagt, ich werbe so viel für meinen Film. Das mache ich nicht aus Werbung, sondern das mache ich, weil ich da sozusagen die Summe meines Wagner-Wissens untergebracht habe und auch sehr viel gelernt habe. Und eins ist, je näher man am Heiligen Gral ist, je näher man am Petersdom ist, je näher man an der Hagia Sophia oder an irgendwas ist, desto profaner wird der Glaube. Ja? Also heilig ist Bayreuth in Tokio, in Abu Dhabi, in New York. In Bayreuth selber rechnet der Metzgermeister Rauch vor, wie das alles so funktioniert wirtschaftlich. Und oben auf der Bühne wird gearbeitet, und zwar richtig hart gearbeitet. Da ist nicht viel Weihen. Ja? Katharina Wagner wird das blonde Haar vom schwarzen Jackett genommen in Tokio. Ja? Oh, das ist Wagner-DNA. In Bayreuth geht die zum Rauch und kauft Würstel ein. Ja? Also nur einfach mal, um das einmal klar zu kriegen. Also ich glaube, je weiter man weg vom Heiligtum ist, desto heiliger wird es, und je näher man dran ist, desto profaner wird. Das habe ich übrigens auch erlebt in meiner ganzen, es ist inzwischen, sind es glaube ich 13 oder 14 Jahre, die ich jeden Sommer da bin und irgendwelche Mediensachen in Bayreuth mache. Die Frage der Einzigartigkeit Bayreuths, ja, es ist ein einzigartiger Ort, deshalb verdammt gehen wir da auch hin. Dieser Ort ist von Richard Wagner, für die Opern von Richard Wagner, wir haben schon über den Egoisten und Egozentriker gesprochen, entwickelt worden. Ich will mit dem Orchestergraben noch keine Mozart-Oper hören. Ja? Das will ich gar nicht. Ich will auch keine Weber-Oper hören und ich will auch keine Strauss-Oper da hören. Ja? Ich will auch keine Siegfried-Wagner-Oper da drin hören, sondern ich will eine Richard-Wagner-Oper darin hören, weil das ist, wofür dieses Haus gedacht ist. Und wir sind alle froh, dass es nicht abgebrannt ist nach der Götterdämmerung, wie es ja eigentlich mal geplant war. Ja? Also genauso verhält sich das übrigens auch mit der Führung. Ich natürlich würde es keinen Menschen aus dem Wagner-Clan geben, der bei Sinnen ist. Da müsste man sich was überlegen. Aber ich finde schon inzwischen, dass Bayreuth auch sowas ein bisschen wie der Buckingham Palace der Deutschen ist. Ja? Also das ist sozusagen, die Wagners sind so ein bisschen die Royals. Also wenn Sie jetzt The Crown, die Serie, geschaut haben, dann sehen Sie, dass diese Queen Elizabeth von Winston Churchill bis zu Boris Johnson so alle Premierminister mal durchgehabt hat. Ja? Und Wagners, also die Familie Wagner hatte eben tatsächlich auch von Hitler über Bismarck oder von Bismarck über Hitler bis zu Angela Merkel sozusagen Deutschland in all seinen Aggregatzuständen, von der Monarchie über die Diktatur bis zur Demokratie. Und deshalb ist das so, hat dieses, ist für mich Bayreuth ein Ort in Deutschland, den ich so in keiner anderen Kunstform kenne, der alle Geschichte Deutschlands aufgesogen hat unter dem Aspekt eines Menschen, nämlich Richard Wagners. Das finde ich schon bewunderns- und bemerkenswert. Deshalb müssen wir uns in Bayreuth auch immer wieder unserer Geschichte stellen. Ja? Aber dieser Ort eben ist so ambivalent, so aufgeladen, dass er nur so funktioniert, wie er ist. Er ist ein Mythosort. Und wir wären beknackt, würden wir das aufweichen. Also ich bin wirklich, glaube ich, kein Konservativer. Aber das Fortschrittliche in Bayreuth besteht in seiner Einzigartigkeit. Nicht, das ist kein Zeugnis von Retro, sondern es ist ein Zeugnis von Zukunft und Bewahrung und ewige Auseinandersetzung mit dem, was war. Und deshalb bin ich ganz klar dafür, Bayreuth, jedenfalls das Festspielhaus, Richard Wagner.
Punkt. Und glauben Sie, dass sich an diesem Mythos etwas ändert, wenn irgendwann mal kein Mitglied der Wagner-Familie mehr an der Spitze der Festspiele stehen wird?
Ja. Ja, klar. Also, ja, klar. Das ist so, glauben Sie, dass sich irgendetwas am Buckingham Palace ändert, wenn da kein Windsor mehr regiert? Ja, klar. Windsors gibt es halt genug. Ja. Wagners nicht so viele. Ja. Aber ja, natürlich wird sich was ändern. Wir werden es auch überleben und Bayreuth wird es überleben und Richard Wagner wird erst recht überleben. Ja. Ich bin jetzt auch nicht ein Verfechter, das muss irgendwie so sein. Wenn es eine bessere Lösung gibt, bitteschön. Aber wir standen ja schon mal vor der Wahl, ob das Gérard Mortier machen sollte, damals noch als er lebte und was weiß ich was, wer war da schon alles im Spiel für Bayreuth. Heute muss ich sagen, ich bin heilfroh, dass es nicht so gekommen ist. Ja, und ich kann es mir momentan auch nicht vorstellen, dass das profanisiert wird. Also warum auch? Es läuft ja. Also das finde ich schon interessant. Also, und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Intendant des Bayreuther Festspielhauses ist ja ein beknackter Job, den will ja eigentlich gar keiner. Sie haben genau eine Oper pro Jahr, ja, wo Sie einen Regisseur finden müssen und eine Besetzung. Und Sie haben nur einen Schuss. Wenn ich in Salzburg bin, wenn ich Markus Hinterhäuser bin, habe ich irgendwie 7 neue Opern und davon müssen 3 vielleicht ganz okay sein und ich bin erfolgreich. In Bayreuth haben sie eine Produktion pro Jahr und dann haben wir selbst erzählt, dann haben sie die konservativen Wagnerianer, die progressiven Wagnerianer. Sie können nie alle zufriedenstellen. Sie wissen, sie scheitern immer bei einem Teil, aber sie haben nur einen Regisseur und sie müssen sich entscheiden, macht das jetzt der Kratzer oder macht das jetzt der Uwe Erik Laufenberg? Ja. Das ist eigentlich ist es auch ein knackter Job. Ja? Also auf jeden Fall schwierig und sie machen sich immer angreifbar. Und wenn man jetzt mal die Bilanz anguckt, die Meistersinger, die jetzt abgelaufen sind, waren, glaube ich, auf jeden Fall ein großer Publikumserfolg. Ich fand den Kratzer Tannenhäuser ziemlich gut. Der Fliegende Holländer, kann man drüber streiten, aber er war auf jeden Fall kein Scheitern. Ja? Ich glaube, der neue Ring kann vielversprechend werden, also was ich gehört habe. Es ist keine so schlechte Bilanz. Ja? Und dass dann auch mal lang irgendwie was scheitert, ist auch okay. Aber letztlich muss man sagen, dann finde ich, funktioniert das System. Also würde mir jetzt nicht einfallen, wer es wesentlich besser macht. Das ist auch gut.
Ja. Aber also, die
wenn
Frage,
der Bayreuth zum Seniorenplatz wird, das wäre ganz schlimm, ja. Also so der Intendant, der schon 30 Jahre lang irgendwelche Stadttheater geleitet hat, muss am Ende, dann kann er nach Bayreuth, weil da ist nicht mehr so viel zu tun, das überblickt man. Das fände ich, das ist eine Tragödie.
Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, die Frage, die sich stellt, ist ja, bislang sozusagen ist die Leitung in Bayreuth, der Vorsitz in Bayreuth immer sozusagen von der amtierenden Generation an die Nachkommen weitergegeben worden. Und da wird ja spätestens dann, wenn Katharina Wagner, wann auch immer es sein mag, irgendwann mal sagt, sie kann nicht mehr oder sie mag nicht mehr, sie hat, kann nicht sozusagen die Leitung in Bayreuth an ihre Nachkommen weitergeben. Und dann stellt sich ja die Frage, was passiert dann? Gibt es noch irgendwo aus irgendeinem anderen Zweig der Familie jemanden, der es möchte? Oder ist dann einfach der Punkt erreicht, wenn das dann einfach wenn die Wagner-Dynastie in Bayreuth dann einfach zu Ende geht.
Irgendwann wird es sowieso so sein. Ja? Also ja. Nochmal, also wir werden es ja nochmal, bevor das irgendein Depp macht, der zufällig Wagner heißt, soll es lieber jemand anders machen. Und nochmal, also im Gegensatz zu den Windsors, ja, ist die Auswahl bei den Wagners gerade irgendwie nicht wahnsinnig groß. Aber nochmal, das ist mir auch dann zu privat fast eigentlich schon wieder. Aber dass es irgendwann so sein wird, wissen wir wahrscheinlich alle. Also ja. Aber trotzdem fände ich es schade. Also ich finde, zu Bayreuth gehört einfach genau wie dieser Orchestergraben unter der Bühne. Ist ja so, Pierre Boulez, den habe ich mal interviewt, der hat, als die Pariser Oper gebaut wurde, gesagt, ist doch komisch, dass bis heute nicht ein Opernhaus gebaut wurde, wo wenigstens technisch das mal darunter geschoben werden kann. Warum gibt es das eigentlich nur in Bayreuth? Und wenn in Paris dann nur Wagner in diesem Orchestergraben gespielt würde. Aber gibt es nirgendwo anders. Und so gibt es so Unikate und Einzeldinger in Bayreuth, die einfach so sind. Und das gehört ja auch dazu. Und ich kann auch nur sagen, also Wolfgang Wagner zum Beispiel, also sind wir wieder bei Metzger, ja? Also ich finde, Wolfgang Wagner, der hat Bayreuth geführt wie herauf seine Metzgerei, ja? Der hat da eigenhändig Parkschilder eingehauen, der hat die Schwarzhändler vertrieben. Und ich weiß noch, der hat immer ein Interview gegeben im Spiegel und ich war damals bei der Welt am Sonntag Musikchef. Und er hat kein Interview mehr im Spiegel gegeben. Ich habe angerufen, hatte einen Termin, den hat Wolfgang Wagner dann, das ist das erste Mal, dass wir in der Welt am Sonntag ein Interview hätten, abgesagt. Dann bin ich nach Bayreuth gefahren, habe mich auf die Bank vors Haus gesetzt und habe gesagt, und bis der Alte da irgendwann gekommen ist, und dann gesagt, Herr Wagner, wir hätten heute einen Termin. Was, sind Sie extra aus Berlin gekommen? Ja. Aber ich habe doch Nein gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, ich finde es aber blöde. Dann hat er seinen Plastikkalender rausgeholt. Sind Sie morgen noch da? Dann habe ich gesagt, ich bin so lange da, wie Sie wollen. 12 Uhr bei mir. Und dann haben wir das Interview gehabt. So, und so hat Wolfgang Wagner, also das ist, was ich meine, da geht es nicht um, ich habe irgendwie Business Management, Kulturmanagement studiert oder sowas. Es gehört auch ganz viel Bauch und ganz viel Verständnis für Tradition dazu, so ein Haus zu führen. Das ist nicht normal. Dieses Haus ist nicht normal. Und das ist auch gut so.
Zum Abschluss noch ein kleiner Tipp, um den ich Sie bitten würde. Jemand hat noch überhaupt keine Berührung mit Richard Wagner gehabt, wird aber durch irgendwas neugierig, was er irgendwo aufschnappt und sucht jetzt den Weg. Was würden Sie persönlich empfehlen? Was ist für jemanden, der wirklich noch absolut keine Ahnung hat, aber möchte, was ist für Sie der beste Weg, um zu Richard Wagner zu finden und seinem Werk?
Ich finde, es gibt nur eine einzige Möglichkeit und eine einzige Antwort darauf. Man guckt, welche Wagner-Oper in einem Opernhaus seiner Nähe gespielt wird und geht dahin. Ich glaube, es gibt nichts Unmittelbareres, als Wagner in einem Opernhaus zu sehen. Die Chance, dass es eine beknackte Regie ist oder dass es eine schlechte Musik ist, gibt es aber in jeder Oper. Aber bevor ich jetzt jemandem irgendwelche Platten oder so, einen Janowski-Ring oder was weiß ich was empfehlen würde, würde ich immer sagen, pass auf, ich komme mit, ja, und erzähl dir vorher kurz den Inhalt, aber guck dir das in irgendeinem Opernhaus an. Wo, mit wem, ist fast egal, aber zu Wagner gehört das Gesamtkunstwerk, gehört der Geruch eines Opernhauses, gehört 5 Stunden in einem Stuhl zu sitzen und nicht durch den Amazon-Boten abgelenkt zu werden oder eine Tüte Chips zu holen. Das funktioniert nur im Opernhaus. Also, und in welchem, ich könnte Ihnen jetzt natürlich sagen, gehen Sie nach München, da ist vieles sehr gut. aber Oldenburg tut es auch. Also ich habe zum Beispiel den Ring in Oldenburg gesehen vor kurzem. Großartig, das war großartig. Ja? In
einem Nein, das ist Haus. Absolut. Also ich bin ganz auf Ihrer Seite. Also es ist schon, kann ein sehr, sehr bereicherndes, manchmal bereichernder als das, was die großen Bühnen aus einer gewissen Routine im besten Sinne natürlich heraus tun, sein, wirklich an kleine Häuser zu gehen und da Aufführungen zu erleben, die einfach ja, einen sehr unmittelbar mit hineinziehen.
Ja, das wäre mein Tipp.
Das war ein schöner Schlusspunkt. Wir könnten sicherlich noch viele Stunden weitersprechen über Richard Wagner, aber unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sollen ihre Zeit lieber investieren, eben in die Oper zu gehen und sich mit Wagner zu beschäftigen, als uns weiter zuzuhören. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch und bin gespannt, was wir alle noch weiter von Ihnen zum Thema Richard Wagner zu lesen, zu hören, zu sehen bekommen. Ganz herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Schütte. Schönen Abend.
Und ich verabschiede mich, wie immer natürlich auch von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Danke Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei Wagner on Air.